Crisis, what Crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 5, Sicherheit in unsicheren Zeiten. Heutiger Punkt, psychische Belastung.
Herzlich willkommen bei Crisis, what Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Crisis What Crisis. Und wir sind ja in der Bereich des AOK Vielzeitenreports. Und ja, Sicherheit in unsicheren Zeiten waren jetzt so zweimal das Leitthema, wo wir unterschiedliche Faktoren angeschaut haben. Und ihr seht es auch schon, wir haben uns zu dieser Folge wieder unseren lieben Kollegen Sven Adomatz dazugeholt, weil aus der psychologischen Seite, Organisationspsychologie und des Sportwissenschaften sich hier auch wieder mal ein paar Parallelen bringen. Und drum haben wir uns den heutigen Teil, der im Fehlzeitenreport auch drin ist, in dem Part mit psychologische Belastungen. Und Sven, reden wir jetzt wirklich über Belastungen? Du hast da mal so schöne Differenzierungen gebracht, die auch im Fehlzeitenreport noch einmal aufgeführt sind. Was ist eine Belastung? Was ist eine Beanspruchung? Was ist eine Störung? Wie spielen die Sachen überhaupt zusammen?
Ich glaube, da hast du immer das eins der wichtigsten Themen, erstmal Klarheit in Begriffen machen, bevor man über irgendwas redet. Also die psychische Belastung an sich ist erstmal ein neutraler Begriff. Das vergessen immer ganz viele, weil in unserem Sprachdenken ist Belastung immer gleich erstmal negativ. Aber wenn man so klassisch in die Arbeitssicherheit oder auch in die Beurteilung von Arbeit guckt, dann ist Belastung erstmal ganz neutral zu sehen als etwas, was so physikalisch gedacht auf irgendeine andere Materie eintrifft. Mhm. Und die Auswirkungen daraus, die entstehen dann erstmal, wenn ich Wasser auf Feuer schütte, geht das Feuer vielleicht aus. Wenn ich Wasser auf einen Menschen am Strand schütte, freut er sich. Also es ist beides dieselbe Belastung, Wasser geschüttet. Aber am Ende kommt eine andere Beanspruchung für das Material dabei raus, das wir geschüttet haben. Und Beanspruchung ist dann, wenn man es auf den Menschen überträgt, halt tatsächlich dann so zu sehen, was macht das mit dem? Was kommt dann da am Ende messbar in irgendeiner Weise, im Idealfall natürlich, raus? Und wenn wir dann den Fokus auf Gesundheit legen, dann wäre natürlich, was kommt da gesundheitsbezogen dann raus? Also was sind die Folgen? Und auch da kann man dann wieder schauen, will ich eher kurzfristige Folgen sehen, will ich mittelfristige oder langfristige Folgen sehen. Das wäre so das erste große Maß. Also erstmal neutral, Belastung ist das, was einwirkt. Und dann nicht notwendigerweise zu schlimmen Folgen, aber auf jeden Fall zu irgendwelchen Folgen führen wird.
Du bist ja aus dem Sportbereich, also Belastung brauchen wir ja auch, um den Muskel wachsen zu lassen, ne?
Ja, im Sportbereich kann man das Beispiel nehmen. Ne? Im Sport wissen wir immer, es gibt da auch unterschiedliche Reize. Ne? Wir brauchen, wir nennen das ja mal gering überschwellige Reize, um eine Steigerung in einem gesunden Maß zu machen. Ne? Also so würden wir das eigentlich in der Gesundheitswissenschaft dann auch in die psychische Gesundheit übersetzen können. Wenn wir zu wenig Reiz bekommen, unterschwellig, dann wird das Ganze den Bach runtergehen, also der Muskel wird dann schwächer, wenn wir bei dem Muskelbeispiel bleiben würden. Und wenn wir genau den richtigen Reiz hätten, also der weder zu viel noch zu wenig wäre, dann würde das nur wir bleiben immer an derselben Stelle mit unserem Muskel. Ja? Und auch das kann man wirklich sehr schön in die psychologische Gesundheit so ein bisschen mitnehmen, weil auch hier wird ja gelten, wenn ich in einem guten Gesundheitszustand bin, dann brauche ich ja gar nicht weiter aufzubauen. Ja, dann wäre vielleicht die Belastungsauswahl adäquat, wenn wir sie immer so hätten, dass wir sie ganz gut bewältigen können. Wenn wir natürlich im Arbeitskontext denken, dann kommt ja häufig der Leistungsgedanke dazu. Dann wissen wir ja wieder, ein bisschen mehr kitzelt raus. Ne? Ein bisschen mehr macht uns auf jeden Fall besser, schneller, stärker. Und ein zu viel, ähnlich wie beim Übertraining im Sport, sorgt dann für den Schaden.
Aber bei einem Muskel, wenn ich das so richtig verstehe, also es ist für mich so immer dieser Grenzbereich, beim Muskel kann ich das relativ gut messen, ne? Also den Muskelaufbau und die Leistungsfähigkeit dieses Muskels. Aber wenn ich jetzt in das Gehirn gehe, dann nehmen wir das Wort Belastung, ne, oder Beanspruchung. Und dann sage ich einfach, für viele Menschen ist in unserer heutigen Gesellschaft, und der Fehlzeitenreport sagt das ja auch an verschiedenen Stellen, der Begriff Belastung wird sofort in unserem Unterbewusstsein übersetzt als Überlastung. Weil man muss das sofort messen. Ich kann also alle 100 Meter messen, ist er in der Lage, die Betriebsstoffe wieder abzubauen oder nicht abzubauen. Und wenn ich in den anaeroben Bereich gehe und zu stark trainiere, dann wird die Milchsäure nicht mehr abtransportiert, der Muskel geht fest oder hat irgendeinen. Aber im Gehirn kann ich das nicht messen. Ich muss mich, berichtige mich, doch darauf verlassen, was mir die Menschen über ihren Gemütszustand erzählen.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte drin. Zum einen, richtig stellen müsste ich sagen, doch, wir könnten es genauso messen. Ja, also wir könnten schon quantitative Messungen durchführen, die genau das abbilden. Also wir können natürlich unseren Hirnstoffwechsel anschauen, wir können mit einer EEG-Ableitung und wir können dich gleichzeitig noch irgendwie in ein funktionales MRT setzen. Der Aufwand wäre nur ein bisschen groß. Das ist so ein bisschen das Thema dabei. Das heißt, wir gehen ja dann in der Psychologie immer nicht den Umweg, sondern nehmen den Weg, der dann realistischer oder gangbarer ist. Das heißt, man würde über subjektive Befragung rangehen, hätten aber auch hier natürlich wieder höchst Gütekriterien taugliche Tools, um zum Beispiel sowas, was man jetzt erdenken könnte, das Thema Erschöpfung ist ja eins, was dann da rauskommt. Und wir können schon Erschöpfung auch über eine Befragung ermitteln. Und wir können das gut oder wir können das schlecht machen. Also wenn ich dich frage, bist du erschöpft, dann würde der wissenschaftliche Teil immer sagen, ja, das kann man schon tun, aber die Aussagekraft in der Reproduzierbarkeit, in dem kann ich damit Vergleichswerte machen, die ist schon begrenzt. Aber es gibt natürlich auch Fragebögen, die tatsächlich Erschöpfung in einer ganzheitlichen Sicht so abbilden, dass ich da dich zum Beispiel jede Woche mit befragen könnte und wir hätten dann eine gute Aussagekraft. Für dich alleine ist es sowieso relativ leicht, aber wenn ich das jetzt mal auf ein Unternehmen münze und sage, ich will jetzt meine Gruppe damit befragen, dann ist auch das möglich. Ja, ist ungewöhnlich, würde ich eher noch immer sagen, oder unüblich.
Aber wenn ich die Mitarbeiter befrage, jetzt, ich lasse mal alle gruppendynamischen Prozesse auch noch raus, ne? Ich gehe jetzt hin und befrage den Mitarbeiter und der kommt aus seinem Gesamtlebensumfeld, der kommt von zu Hause, aus dem Umfeld, ich nehme mal an, bei uns jetzt hier im sportlichen Umfeld, Hansa ist abgestiegen, Empor steigt nicht auf und das erschöpft mich, ne? Wir sind nicht mehr erfolgreich, etc. pp. Und das ist nur das Gefühl. Ich kann das möglicherweise gar nicht unterscheiden. Woher kommt eigentlich diese Erschöpfung? Und wenn mich einer fragt, fühlt sie sich erschöpft oder fühlt sie sich frisch, ne, sind das schon zwei verschiedene Fragen. Ne? Und wenn ich die Frage erschöpft, dann sage ich, eigentlich schon. Ne? Ich bin eigentlich relativ müde heute. Ja, Mittwoch, Frage noch.
Ja, also ich verstehe, wo du hin willst. Von der Idee her sieht man an dem Beispiel schön, dass diese einzelne Frage wahrscheinlich uns nicht großartig in Erkenntnis nach vorne bringen wird. Aber nichtsdestotrotz, auch das könnte man schon messen. Das könnte man überprüfen. Ich könnte dich sehr detailliert befragen dazu. Und dann hätte ich diese Unterscheidung. Ist es jetzt, weil Hansa Rostock nicht mehr an der passenden Stelle in der Tabelle steht? Ist es das Wetter oder ist es die Biersorte, die du gestern trinken musstest? Oder ist es was von deinem Arbeitsplatz? Ist es dein familiäres Umfeld? Ist es dein Vorgesetzter? Das lässt sich schon erfassen. Das lässt sich auch mit hoher Genauigkeit erfassen. Nur, das tun wir nicht.
Genau.
Das tun wir nicht. Und dann kommt natürlich diese Verwischung, über die man dann jetzt diskutieren kann, wo man sagt, es entsteht so ein Stimmungslagenbild. Also wenn ich dich mit dieser einen Frage nur frage und du nicht sagst, dass du erschöpft bist, mein Gott, was hast du für ein Leben? Ne? Das ist ja so ein bisschen, da musst du dich ja schon für entschuldigen, dass du da nicht erschöpft bist.
Ja. Aber wir haben ja, wenn ich die vier Kompetenzbereiche einer Führungskraft lese oder sehe, Ne? Dann sage ich einfach, du hast Sozialkompetenz und vielleicht musst du es deine Mitarbeiter nicht fragen. Vielleicht siehst du es einfach bei deinem Mitarbeiter. Ich habe das Gefühl, rückwirkend offen gelassen, du bist jetzt erschöpft. Du bist jetzt psychisch angegriffen. Ich will jetzt nicht sagen, diese Messung und dieses auch dieses teilweise ja formalisierte, jetzt diese psychische Gefährdungsbeurteilung, die da gemacht wird, reicht es nicht aus, wenn die Führungskraft diese Sozialkompetenz hat, zu fühlen, dass ihre Mitarbeiter in einen Punkt geraten, wo sie psychisch angegriffen, belastet, beansprucht sind?
Ja. Du beschreibst ein, also für mich beschreibst du ein Konstrukt, das heißt Erschöpfung. Du willst, dass die Führungskraft das erkennen kann. Also was braucht die Führungskraft? Die Führungskraft bräuchte Determinanten oder in irgendeiner Weise Dimensionen, an denen sie das festmachen kann.
Richtig.
Und diese Dimensionen, die kannst du jetzt sagen, das ist ein Bauchgefühl von mir aus, das wäre mir relativ wurscht. Du könntest aber auch sagen, das liegt daran, wie oft blinzelt der oder wie groß hat er die Augen auf oder ist der um 16 Uhr noch in der Lage, über ein komplexes Thema mit mir zu diskutieren? Das wären ja auch alles. Und das Finden davon, also an welchen Kriterien willst du das festmachen, das kann man gelingend tun und das kann man natürlich genauso, ja, ich will jetzt nicht den Begriff dusselig machen, aber der wäre, glaube ich, ganz passend, um es plastisch zu sagen. Das kann man halt auch mit nicht so einer guten Qualität machen, weil ich diese Variablen dann nicht kontrolliert kriege. Ja, also ich bin dann nicht schlauer. Wenn ich meiner Führungskraft sage, naja, das musst du schon sehen, weil der ist doch definitiv erschöpft, ich aber keine Merkmale festlege, woran man Erschöpfung sehen kann, dann hat er vielleicht nicht den passenden Blick. Aber das könnte man entwickeln. Also das sehe ich nicht so schwierig. Ich glaube, dass das auch tatsächlich wichtig ist. Das ist ja eine Verantwortung der Führungskraft.
Aber die Führungskraft muss eins mitbringen, Empathie. Mhm.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Wie weit hilft es denn einem als Führungskraft, wenn man sich selber besser kennt, schon mal? War eine rhetorische Frage.
Ich glaube, es ist eine Grundvoraussetzung und dann sind wir ja in diesem Thema drin. Also die erschöpfte Führungskraft, die das bei sich selbst nicht bemerkt, wird es auch bei jemand anders ja nicht bemerken und wird es auch nicht sehen. Na klar, also eigentlich wäre das ein Gedanke. Ich mache mal vielleicht einen anderen rein, den ihr auch in Unternehmen ja vermitteln werdet. Warum ist es nur eine Führungskraftaufgabe? Ja. Ist das nicht eine unter Kollegen?
Eine Teamaufgabe.
Ist es eine Teamaufgabe, ne? Also das würde ich auch immer so unterschreiben. Na klar, am Ende hält die Führungskraft vielleicht den Kopf hin, aber eigentlich ist es was, wo ja auch alle gemeinsam dran arbeiten können, Acht zu geben auf den anderen.
Mhm. Aber Manfred, deine Frage war gar keine rhetorische Frage. Ich glaube, das ist schon eine ganz existenzielle Frage vielleicht auch. Deine Antwort auch, Sven, zu sagen, darf das Team auch sehen, dass die Führungskraft an irgendeiner Stelle jetzt in einer extremen Belastungssituation ist oder in einer extremen psychischen Situation ist und einfach nicht mehr kann? Ja, und darf man das sehen? Und die Grundfrage wird ja sein, darf eine Führungskraft auch mal Schwäche zeigen? Darf der sich vors Team stellen und sagen, ich kann nicht mehr?
Also das ist ja immer die Frage auch, wer fängt mit was an? Klar, als Führungskraft soll ich den Rahmen schaffen. Und ich hatte, 2-3 Wochen war das ein Gespräch, und die hat jetzt gerade, oder was heißt gerade, die hat vor 1,5 Jahren hat sie ein neues Unternehmen aufgebaut und hat aber berichtet, wie es ihr ging bei ihrem mit ihrem alten Unternehmen, als es klar war, das neue Unternehmen braucht viel mehr Kraft für sie, also da gibt es einen neuen Weg hin. Sie kann nicht beide Unternehmen parallel führen, also sie muss das andere langsam runterfahren, aber sie wusste jetzt noch nicht wie. Und dann gab es noch ein paar, ja, auch im privaten Umfeld ein paar Schläge, die ihr Kraft gekostet haben, und irgendwo, nachdem sie sagt, ja, ich komme nicht in den Burnout, aber ich merke meine Erschöpfung. So, und hat dann gesagt, hat 2-3 aus ihrem engeren Teamkreis Mitarbeiterinnen eingebunden und hat mit denen offen angesprochen, dass sie jetzt mehr Unterstützung braucht. Und das war dann eben das Erschreckende, sagt sie, ja, jetzt bin ich ehrlich geworden, bin offen geworden, habe das erklärt. Und dann hat die eine, hat einen Monat später gekündigt, weil sie sagt, mehr geht für mich nicht, da muss ich raus. Und die andere hat dann kurz vor Weihnachten noch gekündigt, sagt, und sie hing mit dem ganzen Teil, also mit von 2 Mitarbeiterinnen, die sie nicht mehr nachbesetzen konnte und wollte natürlich, weil sie wusste, dass es abfällt. Und dem Ganzen, also ich bin momentan da an dem Punkt, hat mir meine Ehrlichkeit und meine Offenheit jetzt wirklich weitergeholfen und hat mich die noch weiter reingeritten, ne?
Nein, weil... Ich glaube, ich würde immer antworten, auch in meinem, es ist ja ein Prozess, das wissen wir ja, ne? Das ist ja nicht von heute auf jetzt. Aber sehr häufig ist es doch so, dass wir, wann werden wir aktiv, wenn es keine Alternative mehr gibt. Ja. Aber wenn ich rechtzeitig und vielleicht auch langfristig und vielleicht auch in guten Zeiten so eine Situation schon als Führungskraft, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, vorbereite im Team, ne? Und auch da schon das Team immer mit einbeziehe in die Aufgabenverteilung. Also bin ich denn an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit mit der richtigen Aufgabe, oder kann jemand anderes noch eine Aufgabe nehmen? Nicht in der Situation, in der Krisensituation, sondern wirklich die Arbeitsaufgabe schon rechtzeitig und langfristig immer wieder zu analysieren und zu sagen, vielleicht können wir im Team effizienter werden, nicht schneller, nicht die Arbeitsverdichtung noch vergrößern oder noch was draufknallen, sondern die Arbeit so zu verteilen, dass derjenige, diejenige, die diesen Arbeitsinhalt gerade bearbeitet, auch die bestgeeignet erscheinende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und das dann einfach zu sagen, wenn es in einer Situation, in einer Krisensituation passiert, dass der Chef dann sagt, wir sind jetzt kurz vor einem Exodus, und dann rüberknallt, dann kommt es möglicherweise zu solchen Erscheinungen, dass er sagt, nur, dann schmeiße ich ihn hin. Die Alternativen sind ja groß, ich kann auch woanders hingehen.
Aber man könnte jetzt nochmal so aus der Stressforschung oder aus dem Stressmanagement was mitnehmen. Eigentlich ist es ja relativ leicht. Ja. Dummerweise ist nur der Satz daran leicht. Es gibt immer die 3 Reaktionsmuster. Also veränder die Situation, akzeptiere die Situation oder verlasse die Situation. Ja. Und die sind fies, aber im Endeffekt kann man die immer anwenden. Und meistens scheuen wir uns nachher aus der Gesundheit, sich zu verlassen. Also das ist im Arbeitskontext häufig das große Problem. Also wir nehmen Akzeptanz dann, ne? Also wir können es nicht verändern, wir nehmen Akzeptanz, aber die Akzeptanz gelingt uns nicht gut, und es ist häufig der Hinweis, wir müssten verlassen, und das tun wir nicht, weil wir eben in Zwängen oder in natürlich in unserem Leben irgendwo eingebunden sind. Und ja, da sieht man, ich glaube, das ist dann die Krux, warum man es nicht lösen kann.
Ja. Für mich war auch immer bei dem Part, ich hatte ja auch mal die Situation, hatte auch mal als Beispiel in einen Vortrag eingebaut, oftmals ist dieses Thema, ich weiß, ich komme nicht raus. Ich habe momentan nur einen geringen Zugang dazu, sie zu verändern. Und so wie du jetzt eben sagst, ich muss bleiben, aber so richtig akzeptieren kann ich es auch nicht. Also war dann so der Part, wie finde ich einen Weg, die Situation neu zu bewerten, damit ich sie besser akzeptieren kann und damit ich dann einen Weg finde, vielleicht Veränderungen anzustoßen. Also das war für mich dann auf einmal noch so eine vierte eine Vorbereitung, Präambel, die ich schaffen musste, damit ich überhaupt eine der anderen 3 Optionen weiter mich drin wohlfühlen konnte oder wie auch immer.
Ich glaube, gerade in der mittleren Version gibt es auch noch so einen kleinen schicken Trick vielleicht, dass man es in einen Zeithorizont setzt.
Ja.
Also, dass man eventuell auch sagt, okay, das ist was, das kann ich jetzt nicht akzeptieren, aber ich kann es vielleicht tolerieren für 1,5 Monate, für 2 Monate. Aber dann muss was passieren. Also dann muss ich entweder verlassen oder verändern können oder selber durch Umbewertung vielleicht zur Akzeptanz kommen. Also das ist auch, glaube ich, eine Qualität. Und das finden wir ja wir sind ja bei psychischer Gesundheit und bei Belastung und Beanspruchung gestartet. Da finden wir das ganz häufig, dass wir diese zeitliche Komponente nicht mitdenken. Weil was passiert in der langfristigen Ebene? Ein immenser Schaden.
Ja.
Aber in der kurzfristigen aber eben nicht. Und ich glaube, das ist das, warum wir einfach viele Reaktionen darauf und Lösungen gar nicht angehen, weil das Langfristige für uns immer eben ganz weit weg ist.
Aber das kann ganz schnell zu Selbstbetrug auch führen. Ja? Also ich habe das selbst aus meiner Erfahrung in einigen Unternehmen immer wieder, wir sind unter einem enormen Druck, einem Auftragsdruck, wir haben Fachkräftemangel, wir haben alles, was so ringsherum passiert. Und jetzt sage ich genau das, was du sagst. Ich sage meinen Mitarbeitern, lass uns das eine Ding hier noch bis zu einem Zeithorizont von 1,5 Monaten noch hinkriegen. Wir kriegen das hin und danach wird alles besser. Aber weil wir in diesen 1,5 Monaten weiter immer nur dringlich vor wichtig machen, werden wir in 1,5 Monaten vor der gleichen Situation stehen, vor der wir heute stehen. Dann drückt vielleicht der nächste noch spannendere oder noch größere oder noch wachstumsträchtigere Auftrag. Und dann passiert wieder das Gleiche. Und dann kann ich das vielleicht 2-3 Mal machen. Aber beim 4., 5., 6. Mal glaubt mir kein Mensch mehr. Ich gehe also und sage einfach, in meinen sozialen Beziehungen wird es crashen. Aber auch in der Arbeitsorganisation wird es zum Crash kommen. Und dann kommt wieder psychische Belastung zu sagen, ja, das sagst du jetzt schon seit 2 Jahren. Ich habe aber gar keinen Ausweg.
Aber jetzt können wir einen schönen Abbinder drum machen, weil letztendlich hast du vorhin gesagt, kann man denn diese Folgen, also diese entstehende Beanspruchung messen, kann man, haben wir ja gesagt, ne? Irgendwie kann ich Erschöpfung zum Beispiel messen. Und in deinem Beispiel könnte man jetzt schön sagen, wann wird dieser gemessene Grad an Erschöpfung, übertritt der die rote Linie und wir müssen einen Notstopp einlegen? Das ist eigentlich die einzige Herausforderung, die wir haben. Ja, und das musst du sehr konsequent tun. Also du kannst Menschen ohne Ende belasten. Du kannst sie vielleicht sogar auch sehr stark beanspruchen, aber du musst wissen, wann Ende ist.
Ja, absolut.
Ich finde das einen sehr schönen Abbinder, wie du es gesagt hattest, für diese Episode. Denn da haben wir jetzt viele schöne Aspekte gehabt und ich denke, wir sollten in der nächsten dann nochmal die Beispiele bringen, welche Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen haben wir denn überhaupt, mit denen wir auf diese Situationen der Belastung, der Beanspruchung reagieren können, vorbereiten, Dramen schaffen, wie auch immer. Ich danke euch erstmal dafür und bleibt uns da draußen gewogen. Wir sehen uns und hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.